ARD.
Dann sage ich, dann suchen Sie sich doch erstmal jemand Gleichgesinnten oder sucht euch jemand Gleichgesinnten. Also nicht immer den, der am weitesten von mir entfernt ist. Garantiert habe ich eine Kollegin im Nebenraum, die hat Bock mit mir, mal unsere beiden Fächer zusammenzuschmeißen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute geht es ganz explizit um die Veränderung der Lernkultur im 21. Jahrhundert. Darum, warum wir sie brauchen und vor allem, wie wir sie gestalten können. Jan Fedder ist Lehrer an einer Oberschule und war pädagogischer Seminarleiter am Studienseminar in der Region Hannover. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Schul- und Unterrichtsentwicklung, die er zum Beispiel auch bei Fortbildungen den Schulen nahebringt, rund um das Lernen unter den Bedingungen der Digitalität oder Digitalisierung. Diejenigen, die den Podcast hören, wissen ja den Unterschied auch. Und es geht vor allen Dingen um Schule im Wandel. Sein Engagement dokumentiert er in seinem Blog Veducation mit 2D, auf dem sich zahlreiche Beiträge zum Thema finden. Jan, schön, dass du da bist.
Moin Bob. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Zunächst mal, lieber Jan, wieso brauchen wir überhaupt eine Veränderung? Denn wie es so oft und so schön heißt, das hat uns doch damals alles auch nicht geschadet.
Ja, wo fange ich jetzt an, Bob? Wie lange haben wir Zeit? Nein, also Schule braucht ganz dringend eine Veränderung. Schule kommt aus einer Zeit, das wird ja in deinem Podcast auch oft besprochen, die wenig zu tun hat mit dem, wie unsere Welt mittlerweile tickt. Ich sage immer so als Beispiel, ne, die 45-Minuten-Stunde, weil das so schön plakativ ist, von 1911. Und unsere Schulen sind weitgehend genauso noch organisiert wie 1911 eben auch schon oder auch schon die Jahrzehnte davor. Und wir beide, die ja viel auch im Netz unterwegs sind und die wir unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule angucken, so die Welten, die umgeben, die haben sich ja radikal verändert. Nur Schule hat man manchmal das Gefühl, tickt immer noch genauso und irgendwie steigt in einem ja immer auch immer wieder so Frust auf, weil man denkt, das passt irgendwie nicht zusammen. Also diese Welt da draußen mit der Welt in der Schule hat so wenig gemeinsam und das ist für mich immer Antriebsmotor und Triebfeder zugleich zu sagen, also wir müssen unbedingt Schule auch verändern, damit sie wieder in diese Zeit passt und damit wir ja Jugendliche nicht irgendwie auf meine oder deine Vergangenheit vorbereiten, sondern eigentlich auf deren Zukunft. Ne? Darum geht es ja zentral in Schule.
Ich mache jetzt mal so ein bisschen den Oberstudiendirektor, den du mit Sicherheit auch in Vorträgen ganz hinten sitzen hast, der erst korrigiert hat, aber dann aufschaut, die Arme verschränkt und eine provokante Rückfrage stellt. Also bitte nicht wundern, zunächst mal ganz kurz. Mir wird ja öfter mal vorgeworfen, quasi so eine Art Schattenboxen zu machen. Und dann wird gesagt, aber Schule ist doch eigentlich gar nicht mehr so. Es hat sich doch schon unheimlich viel verändert. Ist das, was du machst, nicht eine Form von Alarmismus und im Grunde genommen eine völlig übertriebene Sicht auf die Dinge? Wir sind eigentlich schon viel weiter.
Ich weiß nicht, ob wir wirklich weiter sind. Also das mag manchmal in der Oberflächenstruktur so wirken, ne? Also wenn man vielleicht heute sich Schulen anschaut und immer mehr Schulen sind irgendwie mit Tablets unterwegs und man denkt, wow, das ist ja eine moderne Schule und da vorne hängt irgendwie ein Smartboard und die Kids haben alle ein iPad oder was weiß ich für ein Gerät. Aber wenn man dann sich genau anschaut, was da passiert und wie eigentlich die Strukturen funktionieren, dann hat sich wenig bis gar nichts geändert.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, also nur indem ich sage, jetzt sollen irgendwelche Arbeitsblätter auf einem Tablet ausgefüllt werden über eine PDF-Datei, bleibt es ja letztlich weiterhin sowas wie, ja, alle Kids sitzen in einer Reihe und füllen Arbeitsblätter aus und eigentlich hat sich gar nicht an der Art und Weise oder die Art und Weise des Lernens hat sich gar nicht verändert. Also vorne steht immer noch ein vermeintlich Wissender, ne? Also wie so ein Gatekeeper, der das Wissen und die Schlauheit gepachtet hat und alle hören zu. Klar gibt's dann zwischendurch vielleicht auch mal eine Gruppenarbeit und einen Austausch, das ist klar, aber im Grunde ist alles vorgegeben, alles vorstrukturiert und hat wenig Anknüpfungspunkte an die Dinge, die die Kinder und Jugendlichen, die wir da unterrichten, eigentlich die Dinge, die beschäftigen. Und ich bin auch davon überzeugt, und das merke ich auch in meinen Fortbildungen, dass das eigentlich auch die meisten Lehrerinnen und Lehrer wissen. Und natürlich gibt es trotzdem den Kollegen, den du gerade angesprochen hast, der, und da habe ich schon die dollsten Dinge wirklich erlebt in der Fortbildung, also die nicht nur die Arme verschränken, sondern die gar nicht in meine Richtung schauen. Also auch sowas ist mir schon begegnet. Und die sich abwenden. Aber ich bin immer der festen Überzeugung, dass die eigentlich im tiefen Innern das wissen, dass das, wie sie vielleicht gedacht haben, wie Schule mal funktioniert hat, eben nicht mehr funktioniert. Und das hat für mich auch nichts mit Alarmismus oder sowas zu tun, sondern es ist einfach ja auch ehrlich zu sein mit der Situation. Und ne, wie oft, das erlebst du vielleicht in deiner eigenen Schule auch, wie oft kommen Lehrerinnen und Lehrer ins Lehrerzimmer und sagen, oh Mensch, hier, die haben wieder nichts gemacht und das habe ich denen jetzt schon 5-mal erklärt und trotzdem hat es keiner behalten. Also irgendwie merken die Menschen ja, dass das eigentlich nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht vermeintlich mal funktioniert hat und trotzdem ändert sich zu wenig.
Bevor wir konstruktiv werden, möchte ich gerne meine Arme weiterhin verschränkt halten und auf das eingehen, was du gerade als zweiten Punkt gesagt hast, nämlich Schule müsse auf die veränderte Gesellschaft auch reagieren. Wieso eigentlich? Man könnte doch auch sagen, naja, du hast gerade von starren und festen Strukturen gesprochen. Immerhin etwas, auf das sich die Kinder und Jugendlichen verlassen können. Wir können ja auch nicht jedem Trend hinterherrennen.
Ja, und da würde ich dir an der Stelle dann auch zustimmen, zumindest in Teilen, weil mir immer ganz wichtig ist, gerade wenn ich mit Kollegien arbeite, auch zu sagen, also wir müssen nicht immer in dieses Entweder-Oder verfallen, sondern Schulentwicklung braucht ein sowohl als auch. Das heißt, wir brauchen natürlich beides. Und genau wie du es ansprichst, gerade an einer Schule, an der ich arbeite, also mit vielen Kindern, die einen Förderbedarf haben, viele Kinder, die unsere Sprache gar nicht sprechen, da braucht es eben genau das, was du sagst, nämlich verlässliche Strukturen. Da braucht es so etwas wie einen Heimathafen. Bei uns heißt das dann Stammgruppe, also irgendwo, wo man sich zugehörig fühlt, weil man das vielleicht draußen gar nicht mehr so richtig tut. All diese Dinge braucht es schon. Und wir müssen eben genau schauen, welche Dinge bleiben, also welche Verlässlichkeiten wollen wir bieten und an welchen Stellen brauchen wir aber Veränderungen. Das heißt, es macht immer wenig Sinn, das immer gegeneinander auszuspielen. Und das hat dann tatsächlich manchmal so ein bisschen was von Populismus, wenn man sagt, wir müssen jetzt alles komplett einreißen. Das würde an mancher Stelle vielleicht helfen, aber an manchen Stellen auch kontraproduktiv sein und davon abgesehen ja auch wenig realistisch, dass das so kommen wird.
Ja gut, das sind dann wahrscheinlich diejenigen, die die komplette Revolution fordern, wo man sich dann aber immer fragt, wo genau sollen denn sozusagen die ganzen Verwaltungsbeamten hin, die die Struktur gerade planen. Revolution hat ja auch immer mit einem Schafott zu tun. Aber verlassen wir mal dieses Martialische, du hast gerade schon ein Stichwort gegeben, nämlich Stammgruppe. Gerade bei dem Gespräch war es mir erstmal wichtig, so ein bisschen einzunorden, wofür stehst du eigentlich, was ist das große Ganze, aber wirklich spannend für Schulen, die sagen, ja, wir wollen uns auch irgendwie verändern, wird's ja erst dann, wenn man auch konkret wird. Bevor wir ganz konkret werden, aber sozusagen die Treppenstufe ein Stück nach unten. Der Begriff Lernkultur und veränderte Lernkultur ist ja so ein Stichwort, manchmal auch ein Buzzword geworden. Was verstehst du erstmal darunter, bevor wir dann vielleicht hingehen und sagen, was hat das mit einer wirklichen konkreten Veränderung innerhalb der Schule zu tun?
Ja, ich benutze dieses Wort Lernkultur tatsächlich sehr gerne, weil es auch nochmal bewusst macht, dass es in der Schule ja eigentlich gar nicht um Lehre geht. Also es geht ja gar nicht so sehr darum, dass da jemand vorne steht und was erzählt. Es geht ja ums Lernen. Also wenn wir Schule entwickeln wollen, wenn wir die Revolution oder die Reform zumindest schaffen wollen, dann geht das nur durch die Brille der Lernenden, sage ich immer. Also wir müssen genau schauen, Schule vom Lernen her zu entwickeln. Und zum Stichwort Lernkultur habe ich das Glück gehabt oder das Privileg, über eine längere Zeit mit mehreren Lehrerinnen und Lehrern aus unterschiedlichsten Bundesländern zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns da mal auf 3 Bausteine einer neuen Lernkultur verständigt. Und 9 müsste ich eigentlich in Anführungsstrichen setzen, weil wenn ich die jetzt sage, dann werden die Menschen, die sich schon länger damit beschäftigen, sagen, ach, so neu ist das ja gar nicht. Das kennen wir doch irgendwie. Das klingt so ein bisschen nach Reformpädagogik. Ne? Hat immer so einen Hauch Montessori damit bei. Und diese Bausteine, also jetzt wirklich sehr reduziert und vereinfacht. Also der erste Baustein ist das individuelle und selbstgesteuerte Lernen. Da hören wir schon, ne? Diese Selbststeuerung, diese Individualisierung, eben mit den digitalen Medien jetzt viel einfacher umzusetzen, als das vielleicht zu einer Zeit von Montessori noch der Fall war. Das ist also so der erste Baustein, der für mich in diese neue Lernkultur reingehört. Und der zweite Baustein ist dann das kooperative, kollaborative Lernen. Also das Lernen bedeutet eigentlich immer Vernetzung. Also bei Weinberger habe ich mal gelesen, der hat gesagt, dass das Wissen der Menschen ist nicht in den Köpfen, sondern zwischen den Köpfen. Mhm. Und das finde ich so schön griffig eben für diesen zweiten Lernbaustein. Und der dritte Lernbaustein ist das kreativ produzierende Lernen, also etwas selber zu gestalten, sein eigenes Lernen so aufzubereiten in einer Form, dass sich das jemand anders wieder darstellen kann. Und zwar dann auch wieder mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, also zum Beispiel so ein Podcast, wie wir beide machen, das können auch Schülerinnen und Schüler in der Schule heute umsetzen. Das ist auch gar nicht mehr irgendwie mit sonderlich großen Kosten verbunden. Das ist mit einfachen Geräten möglich. dann kann das, was sie sich angeeignet haben oder sich erarbeitet haben, wirklich in einem Podcast dann gemeinsam umgesetzt werden und es entsteht ein kreatives Endprodukt. Also das sind so jetzt plakativ diese drei: individuelles, selbstgesteuertes Lernen, kollaboratives, kooperatives Lernen und dieses kreative, gestalterische Lernen sind für mich zentrale Bausteine einer neuen Lernkultur.
Ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, wenn ich nachfrage, inwiefern ihr das auch möglicherweise empirisch oder zumindest durch Sekundärliteratur nochmal gestützt habt. Ich muss das aber deshalb nachfragen, weil gerade der Begriff des selbstgesteuerten Lernens kam. Und ich habe ja mit Ferdi Stebner eine Folge zu Die Schule brennt gemacht. Und da wird es dann natürlich im wissenschaftlichen Kontext immer sehr genau. Ja, also selbstgesteuertes Lernen ist was anderes als, ich sage jetzt mal, ein offenes Lernformat. Habt ihr diese drei prinzipiellen Säulen dann auch noch mal so ein bisschen abgeklopft oder wie war die Genese? Du hast gesagt, ihr habt euch drauf geeinigt. Naja gut, mit 7 Leuten oder mit anderen Leuten hätte man sich vielleicht auf was anderes geeinigt, auch wenn es natürlich sachlogisch plausibel erscheint.
Ja, also klar, muss man da ja immer genau hinschauen, ne? Wie kommt sowas zustande und wer bringt seine Expertise mit ein? Und ich finde schön, dass du das auch nochmal erwähnst. Man müsste jetzt natürlich hier noch ein bisschen genauer unterscheiden. Also diese Schlagwörter sind ja wieder sehr plakativ. Im Grunde fehlt ja so dieser Aspekt der Selbstregulation. Das ist ja letztlich selbstregulatives Lernen, steckt ja eigentlich hinter diesem selbstgesteuerten Lernen dahinter. Und solche Erkenntnisse sind da natürlich mit eingeflossen, aber auch, muss man schon ehrlich sein, auch in unterschiedlichen Effektstärken. Ne? Also, aber wenn man denn, da hast du natürlich recht, in die Umsetzung geht, dann geht das natürlich nicht nur auf der Basis irgendwie von anekdotischer Evidenz. Die ist ja bei Lehrkräften immer besonders hoch, ne? Also in meiner Klasse klappt das überhaupt nicht und mit den Schülern kann man das sowieso nicht machen, sind ja so die klassischen Aussagen, sondern man muss natürlich auch hinschauen, was wissen wir denn tatsächlich aus der Wissenschaft, wo gibt es auch Literatur, die das stützt und gerade beim selbstregulativen Lernen. Ich habe ja die Folge gehört, eine meiner Lieblingsfolgen, ganz ehrlich, und da hat ja der Ferdi auch gesagt, ja, so viel Literatur gibt es da ja noch gar nicht, wenn ich das richtig im Ohr habe. Die sind also selber noch dran, sowas auch zu entwickeln, damit Schulen wirklich was an die Hand bekommen, um damit dann konkret arbeiten zu können.
Ja, vor allen Dingen fehlt sozusagen der letzte Schritt, nämlich wie man die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Gelingensprozessen tatsächlich zum Beispiel in Material oder tatsächliche Kontexte bringt. Aber das wird jetzt sehr nerdig. Ich habe noch eine Rückfrage und zwar: Du hast gerade zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Podcast gebracht, ne? Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, inwiefern das sogar in Prüfungsformaten eine Rolle spielt. Ich erlebe in dem, was ich so tue, so eine starke Diskrepanz zwischen einerseits Leuten, die sagen, das ist ja irre, das ist ja toll, das habe ich ja noch nie gehört, und Leuten, die sagen, also es ist ja völlig kalter Kaffee, also alles, was du sagst, ist ja wirklich nicht neu und das habe ich schon seit 20 Jahren gemacht. Jetzt wirklich als anekdotische Evidenz, wie erlebst du das? Wenn du jetzt zum Beispiel über diese Säulen sprichst und dann auch über diese Beispiele.
Ja, im Grunde genauso, wie du das sagst. Also erstmal kommt diese, also manchmal dann die tatsächlich diese Reaktion, ja, das ist jetzt gar nichts, wir haben nun gedacht, der Vetter kommt ja her und erzählt uns jetzt hier, schiebt das goldene Kalb rein und es ist nun alles brandneu. Also erstmal die Erkenntnis, ah, das ist gar nicht so neu und das ist ja eigentlich gut. Darauf will ich ja eigentlich hinaus. Ich will ja dann genau verdeutlichen, eben, Leute, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, machen wir das denn? Also schauen wir uns individualisiertes Lernen an, schauen wir uns die Kids wirklich genau an, welche Ressourcen bringen die mit, was können die schon, können wir das aushalten, dass es da Kids in meinem Klassenraum gibt, die können eben viel besser und viel schneller einen Podcast aufnehmen, um jetzt mal an diesem Beispiel zu bleiben, oder ein Lernvideo erstellen als ich. Kann ich das aushalten oder kann ich das nicht aushalten? Lasse ich das zu oder lasse ich das nicht zu? Das hat ja auch immer ganz viel mit Haltungsarbeit zu tun. Also viel Schulentwicklungsarbeit ist tatsächlich auch Haltungsarbeit mit den Erwachsenen, muss man ganz klar sagen. Also sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern. Und natürlich geht die Schere, gerade wenn wir über das Digitale sprechen, das weißt du auch, besonders weit auseinander, ja. Also ich sage immer, wenn ich in so ein Kollegium reinkomme, das ist die heterogenste Lerngruppe der Welt. Da sitzt jemand, der weiß noch nicht genau, ach mal, wo ist jetzt hier nochmal der Home-Button? Und auf der anderen Seite hast du jemanden im Kollegium, der hat seine eigene App entwickelt, ja. Also, und genau diese Heterogenität haben wir doch aber auch in unseren Lerngruppen vor uns. Also im Grunde ist uns das ja nicht fremd. Es gibt keine homogenen Lerngruppen an Schulen. Das ist ein Märchen. Und insofern gilt das natürlich genauso für die Erwachsenen, die die Schulentwicklung gemeinsam gestalten wollen.
Jetzt werden wir mal ganz konkret und machen Butter bei die Fische. Ich sage mal Stichwort Auflösung der Fächer. Kannst du mal beschreiben, wie das zusammenhängt? Vielleicht sogar auch den Weg dorthin und dann, wie es tatsächlich aussieht. Im konkreten schulischen Alltag.
Ja. Also tatsächlich haben wir vor einigen Jahren schon damit angefangen, so unsere Schule radikal auf den Kopf zu stellen, kann man sagen. Und oft bleibt dann so symbolisch dieses, wir haben die Fächer abgeschafft, wobei das gar nicht so ganz stimmt. Aber auf dem Papier ist das tatsächlich erstmal so. Also wir haben bei uns auch wieder verschiedene Herzstücke etabliert über die letzten Jahre. Und das eine ist der sogenannte Theo, der von den Schülern auch genannt wird, Theo. Und Theo steht für themenorientiertes Lernen. Also jetzt wieder ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, wir denken Unterrichtsinhalte nicht von einem bestimmten Fach her, sondern von einem Kernthema, von einem Ausgangspunkt und überlegen uns dann im nächsten Schritt, was können jetzt die einzelnen Fächer und einzelnen Fachdisziplinen dazu beitragen, sich diesem Thema, diesem Inhalt anzunähern. Also ich nenne ein konkretes Beispiel. Du sagst ja, wir wollen konkret sein. Also in Jahrgang 5 und 6, wir arbeiten mittlerweile in Doppeljahrgängen, das heißt in Jahrgang 5 und 6 hast du die gleichen Inhalte und Jahrgang 7 und 8 die gleichen und 9 und 10 und in 5 und 6 gibt's dann ein Theo, das nennt sich ein Wald voller Rätsel, da geht es dann 6 bis 8 Wochen letztlich um das Thema Wald, das ist der Ausgangspunkt und dann haben sich Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule zusammengetan, also meistens so, ich sag mal irgendwie so zwischen 10 und 14 Lehrkräfte und haben sich überlegt, was können wir jetzt dazu beitragen aus unserer Disziplin, aus unserer Perspektive, aus den Dingen, die wir vielleicht über unser Fach hinaus noch können und die uns interessieren, dieses Thema zu erschließen. Also das ist jetzt so vereinfacht gesagt der Theo. Und als Schülerinnen und Schüler hast du im Jahr...
Wir bleiben mal ganz kurz konkret. Okay, also weiß ich nicht, Geschichte? Okay, Waldsterben? Also wie, sag mal 3 Beispiele, wo das dann sozusagen für jeden, der jetzt gerade denkt, warte mal, Moment mal, ich bin überfahren. Mehrere Jahrgänge, ausgehend von einem Thema. Also viele Leute werden das ja noch nie gehört haben. Ja, also was heißt denn das? Okay, der Bio, also Bio wird mir erstmal spontan ersichtlich beim Thema Wald. Das werden die sowieso machen. Was ist mit den anderen Fächern?
Ja, genau. Also das ist gut, dass du mich einbremst, ne? Wenn ich erstmal so loslege, sagt mein Chef auch immer, der muss immer das Lasso rausholen und mich zurückholen. Also
der Chef holt das Lasso raus, sehr gut.
Ja, genau. Das Lied läuft dann bei uns. Nein, so schlimm ist noch nicht. Also, wir haben ja 4 Theos im Jahr. Ich glaube, ne, das ist so aufgeteilt, immer so quartalsweise und dann kann es durchaus vorkommen, dass du in einem Theo ein Fach gar nicht hast. Also es gibt ich bin jetzt ein bisschen Glatteis, bin jetzt gerade nicht in Jahren 5 und 6. Ich meine sogar, in diesem Wald voller Rätsel gibt es gar keine Geschichte, weil das Fach wird sowieso epochal unterrichtet, also auch im normalen Schulsystem gar nicht das ganze Schuljahr, sondern meistens nur ein Halbjahr. Mhm. Insofern haben wir auch geschaut, wenn jetzt einfach, also nur ganz künstlich oder gar nicht sich da irgendwie andocken kann, dann ist es da vielleicht auch gar nicht drin, sondern dann findet es in einem anderen Theo statt. Wir haben also diese 4 Theos auch immer so bestimmte Perspektiven zugeordnet und ein Wald voller Rätsel steckt zum Beispiel im Bereich Natur. Mhm. Und dann gibt's den Theo davor, der heißt Entstehung der Kulturen. Und ich glaube, da wird jetzt schon klar, da finden sich also auch die Gesellschaftslehre, also Geschichte, Politik, Erdkunde wieder. Und da gibt's in diesem Theo dann zum Beispiel gar kein Bio. Also es ist nicht immer so, dass alle Fächer in jedem Theo vertreten sind. Das ist das Erste. Und ich mach's jetzt mal konkreter vielleicht im Theo, in dem ich ein bisschen fitter bin. Also wir haben auch ein Theo in Jahrgang 6, der heißt Meine Wohnung. Das ist tatsächlich auch mal auf so einem Projekt von mir und einer Kollegin entstanden. Und in diesem Theo geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer 3D-App, Roomel, ihre eigene Wohnung bauen. Also räumliches Denken hat, also Mathematik steckt da natürlich ganz viel drin, aber es sind auch zahlreiche andere Aspekte damit reingebunden. Also zum Beispiel die Frage, wenn ich dann in der Wohnungseinrichtung bin und dann sage, oh, ich möchte jetzt eine bestimmte Wandfarbe streichen, dann haben wir angedockt zum Beispiel den Bereich Chemie, also was Farblehre, wie setzt sich, aus welchen Strukturen besteht, bin jetzt kein Chemiker, was steckt da eigentlich so hinter, dann bist du bei Farblehre, bist du sofort auch mit Kunst integriert und dann bist du im Fach Wirtschaft, Politik, kannst du gucken, wie ist das eigentlich, wenn man so eine Wohnung hat, kauft man die oder mietet man die? Wie ist so der Mietspiegel in unterschiedlichen Regionen? Also du merkst schon, ich komme jetzt vom 100. ins 1000. Und genauso ist uns Lehrkräften das übrigens auch gegangen. Wenn man erstmal kreativ losgelassen wird, wenn man loslassen darf, also wenn man nicht immer nur, aber im Lehrplan steht doch das und im Lehrplan ist das, sondern erstmal wirklich kreativ denken kann, dann entstehen Sachen, das ist der Wahnsinn. Und unser Hauptaugenmerk ist dann eigentlich, das Ganze wieder runter zu reduzieren, weil wir da viel zu viel reingepackt haben. Also die Hörerinnen und Hörer müssen sich das so vorstellen. Unser erster Theo 2020, der dauerte 14 Wochen und die Kids waren immer noch nicht fertig. Und wir hatten den eigentlich geplant für 6 bis 8 Wochen. Also wir mussten erstmal alles wieder eindampfen, weil wir gemerkt haben, wir haben viel zu viel reingepackt. Mhm. Ja. Und das ist auch immer noch ein Prozess, in dem wir uns immer noch befinden. Also wir befinden uns in einer Überarbeitungsschleife. Mhm. Alle Theos gibt es mittlerweile. Alle Materialien sind erstellt, analog wie digital, handlungsorientiert wie manchmal auch wirklich rein kognitiv. Und all das muss natürlich auch wieder überarbeitet werden, weil wir noch gar nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Also es ist weiterhin eine Großbaustelle, kann man so sagen. Und die ist, um auch ehrlich zu sein, natürlich auch anstrengend. Also das muss man auch dazu sagen.
Ich muss kurz nachfragen, was den Prozess angeht. Denn das ist ja eigentlich das, was man erreichen möchte. Trotzdem, also Prozess nicht nur in der Schulentwicklung, sondern auch in der Erarbeitung. Ja, dass man nicht sagt, ja, tut mir leid, also jetzt sind halt 4 Wochen rum, ne? Jetzt wird die Klassenarbeit geschrieben und fertig aus. Also das heißt, man hat ja eine per se schon mal eine Art von Prozessorientierung. Wenn man jetzt die Erfahrung hat wie ihr, werdet ihr wahrscheinlich so Pufferzonen machen, nicht eine Stunde. Ich nehme an, das muss innerhalb dieser 2 Wochen fertig werden. Wenn ihr jemand vorher fertig ist, kann anderen helfen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Gibt es denn eine Form, also und widersprich mir, wenn es nicht so ist, gibt es denn Formen von Gelingensnachweisen? Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass jetzt gerade in diesem Zimmerbeispiel es irgendwie unsinnig wäre, eine Klassenarbeit 2 Stunden von Hand zu schreiben.
Ja, also vielleicht muss man dann zur Einordnung nochmal sagen, also dass wir versuchen, die Themen einzugrenzen in unterschiedliche Lernbereiche. Also ein Theo hat dann, sage ich mal, 5, 6 Lernbereiche. Und in diesen Lernbereichen kann man manchmal auch schon ganz gut sehen, ah, da steckt vielleicht das Fach hinter oder das Fach hinter, so, ne? Denn zum ehrlichen Prozess gehört auch in 5 und 6 kann man ganz tolle, vernetzte Theos erstellen. In 9 und 10 ist das schon ein bisschen schwieriger, weil dann einfach die Fachinhalte dann auch schon sehr speziell werden. Also wenn ich dann Gleichsetzung, Additionsverfahren in der Mathematik, ja, dann ist es nicht mehr so schön, so einen Andockungspunkt zu finden, wie ich das vielleicht mit Themen in Jahrgang 5 und 6 schaffen kann. Und die Kids arbeiten in diesen Lernbereichen. Da sind wir jetzt bei diesem ersten Baustein. Also das ist total individualisiert und fast schon personalisiert. Also jeder Theo hat 4 bis 5 Differenzierungsniveaus. Also man kann sich als Schüler auch selbst einordnen nach Farben. Wo sehe ich mich jetzt? Vielleicht habe ich auch einen bestimmten Förderschwerpunkt. Dann arbeite ich bei uns an der Schule im blauen Bereich. So nennt sich das dann. Also das ist der niedrigste Schwierigkeitsgrad. Und die arbeiten eben sehr individualisiert, Baustein Nummer 1. Und das erfolgt dann auch so, dass sie morgens zu uns in die Schule kommen und dann tatsächlich noch mit Stift und analogem Logbuch erstmal ihren eigenen Tag planen. Mhm. Also die schauen, wo an welchem Lernbereich arbeite ich heute, mit wem arbeite ich, wo bin ich gestern stehen geblieben, und all diese Prozesse laufen dann ab. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, auf den du hinaus wolltest, jetzt sind wir ja immer noch in Schule, ne? Also irgendwie kommen wir dann ja wieder doch um die Ecke und die Lehrer brauchen ja irgendwie Noten oder Rückmeldungen, und deshalb haben wir tatsächlich bei uns diesen Begriff Gelingensnachweis eingeführt, den haben wir uns auch nicht selber ausgedacht. Wer sich ein bisschen mit der Alemannenschule in Wutösching beschäftigt, ich meine, du hattest auch den
Stefan Rupana
schon mal bei dir, genau, bei dir auch schon mal im Podcast, der hat ja sich auch viel davon berichtet. Und wir haben dann gesagt, die Kids sollen bestenfalls selber entscheiden, jetzt möchte ich mein Gelingen nachweisen. Also ich sage immer so plakativ, in der Klassenarbeit weise ich dir als Lehrer dein Defizit nach und in einem Gelingensnachweis weist du mir dein Gelingen nach. Ganz so plakativ ist es natürlich in der Wirklichkeit nicht, aber so kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn ich als Schüler in einem bestimmten Lernbereich unterwegs bin und dann sage, jawohl, jetzt habe ich den Lernschritt 6 oder wie viel Lernschritt es da gibt hier erreicht und fühle mich gut vorbereitet, dann gibt es meistens auch sowas wie eine Checkliste und dann kann ich sagen, jetzt möchte ich meinen Gelingensnachweis zum Beispiel schreiben. Also es gibt bei uns auch noch klassische Arbeiten, so wie man es kennt, und dann sage ich, nächste Woche möchte ich gerne in der 2. Stunde meinen Gelingensnachweis in diesem oder jenem Bereich erbringen, zum Beispiel in Mathe. Das gibt's bei uns auch. Wir haben natürlich versucht, so weit wie wir es dürfen und wie wir es können, also Schulentwicklung immer in der Grauzone, Klammer auf Klammer zu, da ersetzen wir diese klassischen Formate, wo man alleine sitzt, wo man alles alleine aus dem Kopf irgendwie abrufen muss, wo man alles schriftlich machen kann, und schauen, welche alternativen Gelingensnachweise gibt es denn. Thema Podcast haben wir schon angesprochen. Bei uns gibt's auch ein Theo. Da erstellen die selber ihre eigene Logo-Kindernachrichten im Greenscreen-Format. Das sind dann schon sehr aufwendige Gelingensnachweise. Das können auch ganz kleine E-Book-Seiten im Book Creator sein. Bei einem Wald voller Rätsel erstellen die zum Beispiel mit Learning-Apps. Das ist so eine Webseite mit verschiedenen Quiz-Anwendungen zum Beispiel. Da erstellen die dann selber eben auch eigene Rätsel, weil es ja dazu passt. Also für die Mitschülerinnen und Mitschüler. Und oft gibt's dann dazu ja, so Bewertungskriterien, die Sie vorher kennen, wo Sie auch wissen, ah, darauf wird geachtet, das muss ich mit einbringen in meinen Gelingensnachweis. Und so haben wir ganz unterschiedliche, manchmal sind es auch handlungsorientierte Produkte wie die Stockwerke des Waldes, die in einem Schuhkarton gebaut werden. Also da ist wirklich die Vielfalt großgeschrieben bei uns, was Gelingensnachweise angeht.
Wenn ich jetzt zwei kritische Rückfragen stelle, dann mache ich das nicht, weil ich nicht total begeistert bin von dem, was ich höre, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass das auch Fragen sind, die man als Zuhörender, wenn man das erste Mal hört, möglicherweise hat. Und dann, das kann ich jetzt schon mal anteasern, gehen wir auch dahin, wie kann man sowas möglicherweise auch einführen. Denn die erste Rückfrage, die ich habe, ist, du hast gerade davon gesprochen, dass die sich selber mehr oder weniger einsortieren. Das wird ja bestimmt auch geübt, ne, damit man nicht einfach sagt, okay, du musst das ins Blaue machen. Ich finde das immer sehr wichtig zu betonen, dass bestimmte Handlungen Teil des Lernprozesses sind, ja. Also, weil man ja oftmals zum Beispiel sowas hört wie, ja, jetzt habe ich die ein Projekt machen lassen und die hatten gar keine Frage oder jetzt habe ich offen das gemacht und keiner hat gearbeitet, wo man so denkt, naja, du würdest denn ja auch nicht ein Alphabet hinwerfen und sagen, jetzt fang mal an zu schreiben, sondern das ist ja sozusagen Teil der Entwicklung selbst. Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass jemand sagt, ey, bevor ich hier mich 2 Stufen höher einschätze und mehr machen muss, schiebe ich mal ein schön blaues Niveau hier für 4 Wochen? Oder ist das so, dass die Verantwortung so geschult wird, dass die schon sagen, ey, Alter, wenn ich Gelbes kann, dann mach ich auch Gelbes?
Also in deinen Rückfragen, da steckt jetzt da schon wieder so viel drin, ne? Also
wir haben noch ein bisschen Zeit.
Klar ist immer, wenn man von das ist gut. Immer wenn man von offenen Konzepten spricht, ne, dann heißt das ja nicht. Es wird dann oft verwechselt mit, ah, hier kann jeder machen, was er will. Also wir haben tatsächlich, weiß gar nicht, ob mein Chef das jetzt hören will, aber irgendjemand hat mal gesagt, ja, das, was ihr da macht, also jemand von außerhalb, das ist ja so eine Pipi-Langstrumpf-Pädagogik, ne? Mhm. Also bei uns gibt es auch Verbindlichkeiten und klare Vorgaben. Also du kannst als Schüler, wenn du den Förderbedarf Lernen nicht hast, also bei uns haben etwa 30% der Kids so einen Förderschwerpunkt, wenn du den nicht hast, dann arbeitest du gar nicht in Blau. Also du kannst nicht einfach sagen, oh hier, ich, ne, also das mal so, also das gibt schon auch Vorgaben, die einzuhalten sind. Und natürlich machen wir genau solche Erfahrungen, wie du sie schilderst, ja, dass man sich so ein bisschen da rauszieht. Also irgendwann ist dann aufgefallen, man kann sich ja in den Lernbereichen auch geschickt um die Sachen drumherum schummeln, auf die man keinen Bock hat oder bei denen man auch Sorge hat, das kann ich nicht gut. Also dann sagt dann jemand, auch heute arbeite ich da und dann suche ich mir nochmal den künstlerisch-musischen Bereich und dann fällt irgendwie auf, der hat irgendwie seit 3 Wochen gar nichts in Deutsch gemacht. So. Und das sind natürlich Lernprozesse, die wir am Anfang erstmal machen mussten, um auch zu sehen, nee, wir brauchen also schon jede Woche so flankierende Elemente. Das sind bei uns sogenannte Theo-Camps in den Hauptfächern, die den Theo flankieren, wo du also eine gewisse Regelmäßigkeit hast, eine feste Gruppe, der du zugeordnet bist, wo das Thema dann auch wirklich flankiert wird und auch von einer Lehrperson dann durch einen Input zum Beispiel bereichert werden kann. Und da haben wir gemerkt, da müssen wir so Stellschrauben nachziehen. Und natürlich fällt sowas wie Selbstverantwortung und selbstorganisiertes Lernen nicht vom Himmel. Wenn du den Förderschwerpunkt Lernen hast, dann hast du den ja, weil du dein Lernen nicht organisieren kannst, jetzt mal platt gesagt. Und was verlangen wir als Schule von den Kids? Bitte organisiere dein Lernen selbst. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und natürlich muss das geübt werden. Und dieses, was du aus den Projekten schilderst, erleben wir zum Beispiel bei unserem Friday. Also Montag bis Donnerstag haben wir ja Theo und am Freitag haben wir den Friday. Und beim Friday geht's ja wirklich nur um die Fragen der Kids. Der wird nicht benotet. Das ist ein unverzweckter Freiraum. Und genau da erleben wir das, was du sagst. Dann sagst du, ja, was habt ihr denn so für Fragen? Dann kommen 5 Klässler zu uns und sagen, mich interessiert nichts, kein Plan oder zocken. So. Und das heißt, wir sind eigentlich am Anfang nur damit beschäftigt, erstmal überhaupt so eine Fragehaltung wieder zu entwickeln. Du hast 4 Jahre in der Schule schon gelernt, in der Grundschulzeit, wer die Fragen stellt, das sind meistens die Erwachsenen, die vorne stehen, ne? Also auch jetzt wieder sehr plakativ dargestellt. Und wir müssen erstmal wieder so eine Fragehaltung entwickeln. Und natürlich ist sowas, was wir eingangs angesprochen hast, oder du, Lernkultur, ein Lernkulturwandel, ist ja nichts, was ich mit einem Fingerschnips mache und dann morgen ist es da. Also wenn jetzt hier Schulen zuhören und total begeistert und sagen, jawohl, nächste Woche führen wir den Friday ein oder wir wollen jetzt auch so mit Theos starten. Das ist ein langer Prozess und dieser Kulturwandel braucht halt Zeit bei allen Beteiligten. Also das muss einem natürlich klar sein und natürlich fallen auch immer noch mal wieder Kids durch Raster, wie das übrigens an jeder Schule so ist, ne? Also da, du merkst schon, jetzt komme ich vom 100. ins 1000. Mal wieder. Also es sind einfach viele Facetten, die da mit reinspielen. Und natürlich braucht es Begleitung von uns und natürlich auch Lernberatung. Deshalb gehört zum Theo auch noch, jetzt letztes Schlagwort, auch noch das Lehr. Und LEA steht für Lernentwicklungsaustausch. Also du hast als Schüler Anspruch auf einen regelmäßig stattfindenden 1:1 Austausch mit deiner Lehrkraft, das du selber vorbereitest mit einem Reflexionsbogen. Und da wird genau über das Lernen, also das begleitet quasi den Theo. Da sind dann Fragen, wie weit bist du jetzt gerade im Theo? An welcher Stelle stolperst du? Wo gab es Schwierigkeiten? Wer könnte dir helfen bei deinen Schwierigkeiten? Also diese Leas flankieren das Theo, weil wir wollen ja auch nicht den Kids einfach nur sagen, hier sind alle Sachen, macht mal selbst und wir trinken nett Kaffee. Ne? Das wäre ja ganz schön manchmal. Aber so einfach ist es natürlich nicht, sondern es erfordert wirklich viel Unterstützung und viel Lernbegleitung, gerade an so einer Schule, an der ich arbeite. Denn die Leistungsstarken, die kommen ja gar nicht an unsere Schule. Also das ist ja auch Teil der Wahrheit. Also wir sind eine Schulform, wer das jetzt nicht kennt. Eine Oberschule in Niedersachsen ist im Grunde eine Zusammenführung aus Haupt- und Realschule mit viel Förderschulanteil. Und bei uns kannst du zum Beispiel gar nicht das Abitur machen. Das heißt, viele Kids, die das anstreben, beziehungsweise meistens deren Eltern, beraten gar nicht in die Richtung, an unsere Schule zu kommen.
Ich finde das aber gut, dass du auch vom Hundertstel ins Tausendstel kommst, weil ich gerade überlegt habe, dass wir ja die Folge auch angefangen haben mit diesen drei Säulen und die hören sich dann irgendwie immer nett an. Aber das mit den Farben beispielsweise ist ja Selbstregulation oder selbstregulatives Lernen, wie du es gerade gesagt hast. Das mit den Projekten ist Teil von Kollaboration. Und das, was du gerade zuletzt gesagt hast, dass dann Produkte erstellt werden wie der Greenscreen, ist eben etwas kreativ-produktives beziehungsweise eine Form von Produktionsorientierung. Also das heißt, wir haben sozusagen eine große Klammer, die zeigt, wie das Ganze zusammengeht. Ich habe trotzdem noch eine Rückfrage. Auch wieder eigentlich aus einer Begeisterung heraus, aber ein Aber antizipierend. Ich bin ja gerade ganz viel unterwegs und sage, das Warum muss ins Lernen des Zentrums. Auch nicht aus dem Bauch raus, sondern weil wir wissen, dass Motivation entsteht eben aus sozialer Eingebundenheit, aus Selbstwirksamkeit und eben aus Kontrolle über das eigene Lernen. Also das heißt, ich muss wissen, warum ich etwas tue, damit ich ja überhaupt zu einer Form von Motivation kommen kann. Wenn ich mir als Erwachsener jetzt so anhöre, wie du von dieser Zimmerplanung sprichst, da geht mir total das Herz auf, dann freue ich mich, dann denke ich, wow, wenn man jetzt noch über Miete spricht, dann hat man auch ne diese typische, wir in der Schule lernen wir nichts über Steuern, Miete und Versicherungen, sondern nur Gedichtinterpretation haben wir auch. So, hört sich für mich toll an. Aber was ist denn, habe ich mir gerade noch mal so überlegt, es gibt ja Schüler, die in sozusagen einer traditionellen Schule sagen, so Mathe ist gar nicht meins. Und wenn in Mathe dann noch nicht mal darüber gesprochen wird, warum man jetzt irgendwelche Kurvendiskussionen macht oder der Lehrer es selber eigentlich gar nicht in Anführungsstrichen weiß, also er weiß es schon, aber es steht halt im Bildungsplan, dann kannst du sagen, ja scheiße, aber danach hast du halt Deutsch. Aber was ist denn, wenn ich nicht daran interessiert bin, dieses Zimmer zu planen? Oder sagst du, dadurch, dass das 3D ist und geil ist und so, fällt diese Fragestellung einfach weg? Weil ich mir vorstellen könnte, wenn du 4 Wochen lang auch interdisziplinär arbeitest, aber das Ausgangsprinzip vielleicht doof findest, dann hast du ja fast ein größeres Problem, als wenn es in Kleinigkeiten aufgeteilt ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und tatsächlich ist also jetzt, um an diesem Beispiel Wohnung zu bleiben, da ist mir das nicht bekannt. Also da sind die wirklich so geflasht und so begeistert. Das sind dann ja auch wieder 5. und 6. Klässler, muss man auch dazu sagen. Und in den höheren Jahrgängen ist das dann tatsächlich manchmal so, ne, wenn dann auf eine bestimmte, also jeder Theo enthält auch nochmal eine bestimmte Kernaufgabe, die ganz am Ende alles verbinden soll. Und wenn du da hast du natürlich recht, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wenn ich da jetzt so sage, oh, das ist jetzt so gar nichts, weißt, dann hänge ich da 6 Wochen fest, ne? Und klar gibt's zwischendurch natürlich Abzweige, die ich auch wählen kann, aber das...
Ja, aber ist ja auch gut, wenn es nicht passiert, ist das ja auch eine Antwort. Das ist
ja, also auf, genau, also es ist mir jetzt so tatsächlich so nicht vorgekommen, aber ich finde, ich will das nochmal mit aufgreifen, was du ja, der erste Teil deiner Frage, dieses Warum, natürlich kommen ja diese Fragen und die kommen ja auch an unseren, sage ich jetzt mal, so tradierten Schulsystemen, wenn ich sage, dass Lehrerinnen und Lehrer das oft wissen, dass da was nicht stimmt, da kommt ja das Warum, dann fragen die Schülerinnen und Schüler dich, genau wie mich, warum muss ich denn das jetzt können? Und wenn wir dann nur noch antworten können, ja, weil du es für die Abschlussprüfung brauchst, dann wissen wir eigentlich schon, das ist so der letzte Pfeil im Köcher und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, warum halt nur für diese blöde Abschlussprüfung, ne? Und dieses Warum oder dieses im Englischen Why ist für mich eine große Triebfeder für die Schulentwicklung, nicht nur an meiner Schule gewesen, sondern auch, wenn ich mit anderen Schulen zusammenarbeite. Du kennst sicherlich den Golden Circle von Simon Sinek. Sinek, ja, sehr gut, dass du mich korrigierst. Ich sage immer Sinek, siehste.
Deshalb versteht auch keiner, was du meinst. Alle haben eigentlich diesen millionenfach abgerufenen TED-Talk schon gesehen, aber denken, nee, das muss ein anderer sein.
Genau, ja. Nee, und in der Tat ist es so, dass es scheinbar nicht so ist, weil wenn ich auf meinen Fortbildungen unterwegs bin, dann ist dieser Golden Circle noch relativ neu. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier ausrollen wollen, aber zentral ist ja bei diesem Golden Circle das Why, also das in der Mitte. Und Sinek sagt ja in diesem Zusammenhang dann auch, people don't buy what you do, they buy why you do it. Und das ist auch dann immer auch meine große, wenn wir jetzt wieder auf die Metaebene springen, wenn jetzt Schulen mit der Schulentwicklung voranschreiten wollen oder starten wollen, dann muss eben dieses Warum muss sattelfest sein. Und das geht uns an meiner Schule doch genauso, dass wir jetzt, wenn dann wieder gefragt hat, ja, dies mit dem Theo und dann klappt das nicht und die sollen selbstständig lernen und irgendwie kriegen die es aber nicht hin und die machen ihre Theo-Planung nicht, dann müssen wir gemeinsam wieder schauen, ja, warum hielten wir das denn eigentlich vor 4, 5 Jahren für eine gute Idee? Warum haben wir 2018 mit dem Forscherfreitag angefangen, der jetzt der Friday ist? Warum? Was war unser Warum? Damit das nicht beim ersten Widerstand alles zusammenklappt. Denn der Widerstand wird ja kommen. Nicht nur im Kollegium, sondern bei den Eltern, bei den Schülerinnen und Schülern. Und dann muss uns klar sein, wir müssen über dieses Warum sprechen.
Das ist jetzt genau diese zentrale Stelle. Wie kommt man denn über die Schwelle als Schule in Bezug darauf, was du jetzt gesagt hast, ins Handeln zu kommen? Weil was ja nicht passieren wird, ist, dass jemand sagt, also ich habe hier eine Folge gehört, die Schule brennt mit Jan Fedder, super Ding. Ich würde gerne, dass wir als Schule nächste Woche anfangen, 6 Wochen lang fächerübergreifenden Unterricht zu machen. Gibt es, also wie seid ihr da gestartet? Konnte man klein loslegen, eine Klassenstufe oder erst ganz viel konzipieren und dann, was sind da die Erfahrungen?
Dann bin ich jetzt doch wieder beim goldenen Kalb, was ich reinrolle und sage Hospitation.
Okay.
Ende. Nein, also es ist tatsächlich, also ich werde das ja immer gefragt, ne? Wenn ich irgendwo als Vortragender bin oder eine Schulentwicklungs-Zukunftswerkstatt oder sowas mit Schulen mache, ne? Wie kriegen wir das hin? Weil alle haben ja genau diese kritischen Stimmen da sitzen und diese Leute, die Arme verschränken, du hast es ja schon ein paar Mal ins Spiel gebracht. Und Hospitation, also ich nehme, für mich gehören viele Bausteine dazu in so eine Schulentwicklung. Hospitation, aber als ein, das hat unsere Schule auch gemacht. Übrigens noch bevor ich dahin gewechselt bin. Die haben irgendwann gesagt, also diese Schule, die wird zusammengeführt aus einer Haupt- und Realschule und es soll nicht nur ein neues Etikett oben drüber stehen, also Oberschule, sondern es muss auch drin was anderes passieren. Das war so das Mindset der Schulleitung. Also auch Schulleitung gehört natürlich mit ins Boot. Vielleicht aber jetzt heute nicht so das Thema, sondern eher das Kollegium. Und dann haben die gesagt, okay, wir schauen uns einfach andere Schulen an. Und so simpel, wie ich das jetzt sage, so kompliziert scheint das zu sein, weil es so wenig Schulen machen. Also sich wirklich andere Schulen anzuschauen und gar nicht mit dem Ansinn, wir wollen das eins, also ich würde sowieso keiner Schule raten, das, was wir machen, einfach eins zu eins zu kopieren, würde sowieso nicht klappen. Sondern zu schauen, aha, dieser Baustein, das, was die da am Friday machen oder dieser Morgen mit der Begrüßung und anschließend mit dieser Theo-Planung, das finden wir toll. Und dann gehen wir zu einer anderen Schule und schauen uns das an. Und im Übrigen, wir hospitieren auch noch weiterhin. Also es waren gerade wieder 4 Kolleginnen in dem Fall tatsächlich in Wutöschingen und haben sich die Schule nochmal angeguckt. Letztes Jahr in Marburg war ein Team und haben geschaut, wie arbeiten die mit Scoobies. Und also Hospitation, also über den Tellerrand hinausschauen, inspiriert werden, euphorisch zurückkommen, das ist ein große Stellschraube, um tatsächlich in Schulentwicklung reinzukommen.
Welche Voraussetzungen führen denn dazu, dass Schulen sich insofern öffnen, als dass sie in anderen Schulen hospitieren gehen? Wie gelingt das?
Ja, da bin ich jetzt, bist du dann wieder ein Stück weit natürlich wieder bei Haltung, auch wenn das so abgedroschen ist, ne? Oder wie man heute vielleicht sagt, Mindset. Also du brauchst natürlich jemanden, der irgendwie so ein Türöffner ist. Und du brauchst eine Schulleitung, die das auch möglich macht. Denn in Zeiten, wo Lehrkräftemangel herrscht, wo Unterrichtsausfall immer die oberste Perspektive ist, also nee, ich kann jetzt doch nicht 5 Leute hospitieren schicken. Kannst du. Sage ich jetzt, ne? Aber das braucht natürlich auch ein gewisses Mindset oder eine gewisse Haltung in der Schulleitung, die sagt, das hat jetzt auch für mich Priorität. Für mich geht es nicht nur darum, Unterrichtsversorgung, ich finde dieses Wort schon immer grotesk, ne? Also irgendwie wie Wundversorgung. Also das ist immer das Wichtige.
Ja, aber das ist es teilweise ja, ne? Das ist ja schon.
Ja, echt.
Und da ist schon Wundbrand.
Ja, Hauptsache, sie sind betreut und beschäftigt und haben es warm oder so. Nein, ich weiß nicht. Also da muss man dann natürlich dann das auch aushalten können. Dadurch, dass wir zum Beispiel ja komplett in 1:1 Ausstattung mit Tablets sind, gibt es bei uns auch mal die Möglichkeit zu sagen, da bleibt ein Jahrgang zu Hause und arbeitet von zu Hause aus. Unsere gesamten Inhalte des Theos sind für 6 Wochen online abgebildet auf einer Plattform. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Thema. Der Ort des Lernens haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, kann sich also auch verschieben in so einem Konzept. Aber da waren wir gar nicht. Also es braucht natürlich dann so schon kreative Leute, die dann sagen, okay, wir machen das möglich und ermöglichen das. Und manchmal braucht es einen Türöffner von außen. Das kann ein Bob Blume sein, das kann ein Jan Fedder sein. Oder gibt so viele andere da draußen, die engagiert unterwegs sind und von ihren Prozessen erzählen, die dann mal so eine Tür öffnen können und die dann so einen Anschub geben. Und letztlich ist es ja so, mein Chef sagt ja auch immer, auch wenn wir haben doch, du kennst doch den Fall auch aus dem Unterricht, du hast eine Klasse 25 Kids, ja? Und eigentlich ist es eine ganz tolle Gruppe, aber mit zweien, die können dir den ganzen Laden sprengen, ja? Und wir stecken so viel Zeit in diese zwei und erfreuen uns sehr wenig an den anderen 23. Und genauso ist es doch in einem Kollegium auch. In keiner Schule ist doch so, dass da 90% der Leute im Grunde sitzen und ihre Zeit absitzen und Arme verschränken. Nee, die haben doch alle Bock. Und dann gibt's vielleicht 10%, auf die das nicht, aus welchen Gründen auch immer, ne, oder die selber gerade keine Kapazitäten haben. Das hat ja auch immer Gründe, weshalb die das vielleicht nicht können oder und wollen, gerade an dieser Stelle. Aber die ziehen halt unheimlich viel Energie. Also wenn meine Referendare mich dann früher auch immer gefragt haben, ja, ich würde das ja jetzt auch gerne mehr machen hier, und dann ist aber der Kollege, ich nenne ihn jetzt mal Meier, so klassisch, ne? Und der sagt immer, ja, nee, aber mit der Lerngruppe geht das nicht. Dann sage ich, dann suchen Sie sich doch erstmal jemand Gleichgesinnten oder sucht euch jemand Gleichgesinnten. Also nicht immer den, der am weitesten von mir entfernt ist. Garantiert habe ich eine Kollegin im Nebenraum, die hat Bock mit mir, mal unsere beiden Fächer zusammenzuschmeißen. Und das kann der Start doch von Theo sein. Da überlegt sich die Kunstlehrerin mit dem Mathelehrer zusammen, wir hier diese 4 Wochen, da verbinden wir unsere Fächer. Und der Bio mit dem Sportkollegen, ne, ist immer ein klassisches Beispiel, Herz-Kreislauf-System, Sport, Ausdauerlauf und so, ne, lässt sich miteinander verknüpfen. Und mit solchen kleinen Stellschrauben fängt es im Grunde an. Sir Ken Robinson hat doch mal diesen schönen Satz gesagt, if you want to start a revolution in education, make it happen in your own classroom. Also du kannst quasi ganz im Kleinen anfangen. Jetzt könnte man sagen, das ist ja wieder so ein Feigenblatt, von wegen die Politik muss ich nicht verändern, nur ich mich, ne, in meinem kleinen Mikrokosmos. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch die große Chance und das Privileg, dass ich im Klassenraum auch selber etwas verändern kann, ohne gleich die große Systemfrage zu stellen.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde das schön, dass du das nochmal sagst, weil mich schreiben ja auch Leute an und sagen sowas wie, wie kann ich dich unterstützen oder wie kann ich das machen, was du machst oder wie auch immer und wie kann ich das verändern? Und das ist ja eigentlich der springende Punkt. Ich würde, also ich sag zum Beispiel, ne, ich hatte das lange als Folie, ich sag's aber meistens so, bildet Banden, tut etwas und wenn es funktioniert, sprecht drüber. Also, aber genau in der, ne, also sozusagen nicht das große Konzept präsentieren, sondern erst machen und danach sagen, wir haben das gemacht und es hat übrigens funktioniert, es könnten Leute dazu machen. Der neuralgische Punkt ist ja leider oft der, ne, wo es dann wirklich ins Eingemachte geht. Und in Schule ist das Eingemachte die Formalstruktur. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du zum Beispiel dann sagst, so jetzt muss die Fachschaft sich darum kümmern, wie das umgesetzt wird, da fängt dann die richtige Reibefläche an. Und das würde aber, glaube ich, nochmal einen kompletten Podcast füllen. Deshalb, wir sind schon so weit fortgeschritten. Ich hoffe, dass ich richtig liege, wenn ich Folgendes sage. In die Shownotes werden wir packen. Feducation, also dein Blog, da kann man nämlich ganz viel von dem Großen auch, du hast ja auch, ich sag mal, große Visionen, aber wir haben gesehen, dass die auch konkret werden. Das werden wir in die Shownotes machen. Wir werden die Beschreibung, das haben Schüler selber ein sehr schönes YouTube-Video gemacht, wo sie über die Theos sprechen, das werden wir in die Shownotes packen. Dann werden wir die Folge mit Ferdi Stäbner nochmal in die Shownotes packen, weil wir gesehen haben, dass jemand wie du davon auch noch inspiriert ist und diejenigen, die ihr zugehört haben und gedacht haben, Mensch, der weiß ja wirklich, wovon er spricht, können da vielleicht auch nochmal reinhören. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist wirklich Lesestoff, den sollte man jetzt, wenn man angezündet ist schon oder was auf die Ohren oder wie auch immer, das sollte man sich noch zu Gemüte führen, um dann noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen.
Also jetzt, wenn es jetzt wirklich konkret zu unserem Konzept geht, dann machen diese Sachen schon Sinn, die du auch genannt hast. Wenn man aber nochmal so den großen Aufschlag und auch über, ich sage immer, über diesen Tellerrand hinaus gucken will. Also erstmal möchte ich nochmal wirklich unterstreichen, das, was du gesagt hast, ich sag das ja immer so plakativ, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, also wir müssen halt einfach anfangen. Wir können nicht alles am grünen Tisch zu Ende diskutiert. Vieles ist auch schon bekannt. Also wir haben ja oft keinen Erkenntnismangel, sondern wir haben einen Umsetzungsmangel. Wir wissen schon ganz viel über die Dinge, die in der Schule passieren. Nur ne, jedes Jahr sind wir erschrocken, wenn die PISA-Studie kommt und wundern uns immer noch, wie ungerecht unser Schulsystem ist. Also es ist ja gar nicht so, dass wir das dauernd neu bräuchten. Und für diesen über den Tellerrand ist natürlich der tanzende Direktor. Ich glaube, die Autorin, hilft mir schnell, Bob, sie war auch bei dir, ne?
Friederike Hasel und ich habe Verena Friederike Hasel, die auch in einer Podcast-Folge schon bei mir war, damals ein bisschen mehr gerne noch zu Ihrem aktuellen Buch, Das krisenfeste Kind, das sich übrigens auch lohnt. Aber kann ich natürlich nur unterstützen. Mhm.
Ja, also der tanzende Direktor, tolles Buch, habe ich auch durchgesuchtet. Also da wird so nochmal geschaut, was wird in Neuseeland anders gemacht, zum Beispiel Thema Fortbildung, auch wie wird das da wie wird konzeptionell angegangen, dass vor allen Dingen die Schulen, die so ganz schwache Standort haben, wie meine Schule, besonders unterstützt werden. Also nicht so das Gießkannenprinzip, was wir ja oft in Deutschland so kennen. Also das ist eine Sache. Und für mich auch eine große Inspiration, finde ich, so ein Buch, was auch schon über 10 Jahre alt ist, ist Schulinfarkt von Jesper Juhl, der Familientherapeut aus Dänemark.
Auch schon verstorben, auch schon
Viel zu früh gestorben, schon verstorben. Ich habe gerade noch mal vorhin geguckt, 2019 tatsächlich schon, der einfach schon viele Dinge da auch schon benannt hat, die du in die Breite trägst, die ich versuche in meinem Wirkungsraum zu erzählen. Er hat da immer diesen Satz, der hat sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt, er wartet auf den Tag, bis Eltern, Schülerinnen und LehrerInnen gemeinsam auf die Straße gehen zum Demonstrieren. Das finde ich irgendwie so schön, weil es betrifft ja letztlich alle. Also auch die Eltern, die sagen, Mensch, uns hat das da auch nicht geschadet. Das ist ja letztlich keine Argumentation, die dauerhaft hält. Also letztlich brauchen wir ja alle zusammen, um was zu verändern. Also das wäre nochmal so ein Buchtipp, der glaube ich gar nicht so, das Buch ist glaube ich gar nicht so bekannt.
Nee, aber das
und man könnte jetzt noch vielerlei andere Sachen mehr, aber...
Das ist ja schon völlig... Und man kann dich theoretisch auch anfragen, wenn man sagt, den nordischen Kerl wollen wir auch mal an unserer Schule haben, oder?
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich relativ viel auch unterwegs, noch zu meiner Zeit, die ich natürlich als Lehrer in meiner eigenen Schule bin, eben auch diese Idee weiterzutragen, so ein bisschen das in die Breite zu tragen und die Menschen so ein bisschen anzuzünden. Also jetzt nicht im Sinne, dass die Schule brennt, sondern dass die Menschen wieder Feuer fangen für Schulentwicklung. Also das ist auf jeden Fall auch machbar. Da unterstütze ich auch immer gerne.
Lieber Jan Fedder, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.